Hallo und herzlichen guten Tag. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias Davids. Hallo erstmal.
Hallo.
Wir sprechen über Skype, denn Matthias ist in Klagenfurt in Österreich und ist da schon an seiner neuen Produktion tätig. Was inszenierst du da gerade, Matthias?
Zurzeit habe ich angefangen, Miss Saigon, die österreichische Erstaufführung dieses Musicals, zu inszenieren.
Okay, das ist, glaube ich, so wie die Puccini-Oper
Madame Butterfly? Genau, Madame Butterfly, so ist das. Das ist die Madame Butterfly-Geschichte und das ist ein Stück, was in den 80ern, wer vielleicht Les Miserables oder kennt oder davon was gehört hat, das ist von den gleichen Autoren. Und der Hintergrund ist der Vietnamkrieg. Also die Geschichte einer jungen Asiatin, einer Vietnamesin, die sich in eine GI verliebt und die nicht zueinander kommen. Und wie auch bei der Butterfly, das Ganze endet tragisch.
Gut, der Hintergrund unseres heutigen Gespräches ist die Tatsache, dass du ein bekannter Musical- und Opernregisseur bist und du hast hier in Hannover schon mehrfach gearbeitet. Aktuell kann man sehen an der Staatsoper in Hannover die Wiederaufnahme von Guys and Dolls. Das ist eine Inszenierung von 2008 und die ist damals sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Ich glaube, inzwischen ist man bei über 30 Vorstellungen, was an einer Oper, glaube ich, relativ viel ist.
Ja.
Und du warst jetzt auch wieder hier in Hannover, um die Wiederaufnahme, wie sagt man, zu leiten.
Ja, genau. Also mir lag sehr viel daran, dass ich dann nochmal komme und mit den Darstellern ein bisschen arbeite, weil das ist natürlich immer so, wenn die ganzen Sänger in alle Winde zerstreut sind nach der ersten Serie der Vorstellung, dann kommt man dann nach 2 Jahren oder sowas zusammen und es ist dann schon schwierig, das Ganze wieder zusammenzubringen. Und ich wollte natürlich, dass das auf dem Niveau wieder rauskommt, auf dem es in der ersten Serie war.
Also was bedeutet das überhaupt, wenn man an einem Opernhaus ein Musical inszeniert? Also normalerweise werden Musicals ja bei uns geradezu an sogar extra gebauten Theatern aufgeführt und laufen dann mehrere Jahre lang. Und in einem Opernbetrieb, wo jeden Tag eine andere Vorstellung gezeigt wird, ein Musical zu inszenieren, was bedeutet das so im allgemeinen Sinne? Was für Schwierigkeiten hast du da oder welche Vorteile vielleicht auch?
Ja, also es ist ja so, dass eigentlich fast in jedem Stadt- und Staatstheater, in einem Dreispartenhaus, das Musical zum Repertoire gehört. Es gibt halt einfach den Unterschied, dass es die Repertoire-Musicals gibt und die Ensuite-Musicals, also die jeden Tag laufen, die natürlich mit anderen Geldern dann finanziert werden und die sehr kommerziell sind, damit sie eben so lange wie möglich laufen. Und wenn man an so ein Opernhaus kommt, jetzt zum Beispiel die Hannover, dann ist es natürlich erstmal so, dass wir Opernsänger haben, die sich in einem anderen Musikstil bewegen müssen. Sie müssen innerhalb der Oper natürlich auch durch mehrere Stilistiken durch, wie Barockoper, von der Barockoper bis hin zu Alban Berg oder so. Aber Musical ist dann nochmal eine ganz andere Art auch zu singen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass eigentlich ein Musical einen höheren technischen Aufwand bedeutet. Unter anderem, weil in der Regel im Musical auch mikrofoniert wird, was natürlich in der Oper nicht passiert. Das heißt, man hat auch elektronisch verstärkte Instrumente im Zweifelsfall, je nachdem, aus welcher Zeit das Musical kommt. Jetzt ist mit Guys and Dolls ist es natürlich ein etwas eher klassisches Musical. Trotz allem ist das Haus natürlich so groß, dass man die Sänger mit Mikrofonen bestücken muss. Und das ist ein Zusatzaufwand, den so ein Haus zum Beispiel nicht gewohnt ist. Und man merkt, dass das dann immer ein Riesenthema wird, weil dann natürlich jeder über den Klang auch redet, Orchesterabmischung mit den Sängern und so. Und dazu kommt, dass es ein Genre ist, vielleicht ähnlich der Operette, wo sowohl Sänger als auch Tänzer mit beteiligt sind. Das heißt, man hat auch einen größeren Personalaufwand. Ist nicht bei jedem Stück so, aber jetzt bei den Stücken in Hannover war es so. Oder jetzt bei Guys and Dolls ist es so.
Okay, gut. Also du hast gesagt, ein wichtiger Unterschied ist, dass ein Musical halt üblicherweise verstärkt werden muss elektronisch. Das heißt, die Sänger bekommen einen sogenannten Mikroport und wird auch das Orchester abgenommen? Werden da auch Mikrofone aufgebaut? Oder?
Ja, man spricht von so einer konventionellen Anhebung des Klangs. Das heißt, man nimmt jetzt nicht jedes Instrument im Orchester ab, aber man stellt Mikrofone rein, sodass ein Gesamtklang entsteht, der sich dann zusammenfügt mit dem Klang der Sänger auf der Bühne. Sobald man etwas modernere Stücke hat, dann kommen natürlich so Instrumente wie E-Gitarren oder auch Schlagzeug dazu, was normalerweise immer mit Mikrofon abgenommen wird, damit es einen sauberen Klang gibt. Und dann ist das natürlich nochmal ein größeres Thema. Jetzt bei Lösser-Musik, also bei der Musik von Geisendolz, ist das eine konventionelle Anhebung, so wie man das auch bei My Fair Lady oder so hat.
Okay. Und dieses Zusammenspiel, oder besser gesagt, das Zusammensingen von klassischen Opernsängern und eben Sängern, die normalerweise Musicals machen, ist ja wahrscheinlich auch eine interessante Geschichte, oder besser gesagt, singen dann Opernsänger anders oder versuchen die Musicalsänger mehr so wie die Opernsänger?
Nein, also ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie man die Besetzung dann auch macht. Man muss natürlich Sänger besetzen, die auf die jeweilige Stilistik sich einlassen können, die dazu passen. Wir haben die Anja Wegri in Geisendolz als weibliche Hauptfigur Sarah. Und die hat sowohl in Rossinis Reise nach Reims oder hat sehr, sehr viele Partien gesungen. Aber sie zum Beispiel ist fähig, ihre Stimme auch umzustellen auf einen etwas leichteren, Sound. Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass die Musicals damals, aus der Zeit, aus der auch das Stück Geisendolz kommt, tatsächlich alle wirklich klassisch ausgebildete Sänger waren. Das hat sich ein bisschen verändert, je moderner das Musical wird. Umso weniger klassischen Sound hat man. Also es gibt Oscar Hammerstein, es gibt Gershwin, das waren alles damals Sänger, die diese Musik gesungen haben, die eigentlich eine klassische Vorbildung haben. Und dementsprechend muss man auch Musical-Sänger suchen, die nicht die sogenannte Pop-Stimme benutzen, sondern durchaus eine klassisch gestützte Stimme. Und so versucht man beide Genres sozusagen, beide Sänger-Genres aneinander anzunähern.
Okay, also was du gerade mit Popstimme bezeichnet hast, ist das dieses sogenannte Belting?
Das ist das sogenannte Belting, genau. Brustgesang, wo man nicht in die Kopfstimme geht, sondern wo man sozusagen auch die Stimme nach oben hin über die Bruststimme.
Also der Opernsänger erzeugt seinen Ton tiefer, ist das so richtig, im Brustkorb, singt mehr von unten heraus und ein Pop?
Opernsänger stützt, jeder stützt natürlich und nach unten, aber die Stimme eines Opernsängers ist eher beim Sopran eine Kopfstimme zum Beispiel, okay. und nicht gebeltet wie beim Musical. Aber das kann man nicht generalisieren, das ist von Stück zu Stück tatsächlich unterschiedlich.
Okay. Gut, kommen wir mal ganz kurz, oder gehen wir mal weiter zu der Bearbeitung des Musicals. Du hast dieses Musical zusammen mit Matthias Fischer-Dieskor, der hat das Bühnenbild gemacht, und mit einer Choreografin, hilf mir gerade mal mit dem Namen.
Melissa King.
Melissa King. Ihr drei seid sozusagen das engere Regie-Team gewesen.
Genau.
Und wie hat diese Bearbeitung nun ausgesehen? Habt ihr das Musical sozusagen mehr oder weniger eins zu eins auf die Bühne gebracht oder habt ihr Anpassungen vorgenommen?
Also wir haben natürlich Anpassungen vorgenommen. Man muss eigentlich immer Anpassungen vornehmen, weil in der Regel ist es natürlich so, dass auch je älter die Stücke sind, umso eher merkt man, dass die Sehgewohnheiten damals auch andere waren. Das heißt, die Stücke sind in der Tat ziemlich lang. Und die Sehgewohnheiten haben sich in den letzten 30, 40, 50 Jahren natürlich extrem verändert, beeinflusst durch Medien und so weiter. Das heißt, man hört sich zum Beispiel erstmal an, wie sind die Arrangements, klingen die ein bisschen altbacken oder muss man an den Arrangements was ändern, damit die ein bisschen fetziger klingen, ein bisschen heutiger klingen.
Und ganz kurz dazwischen, hattest du das Gefühl, dass das in dem Fall nötig war? Also klangen Sie etwas altbacken, kurz gesagt?
Nein, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also die Musik, es gibt gewisse Komponisten, die wirklich so unvergleichlich gut komponiert haben, dass man das auch heute noch als sehr fetzig empfindet. Aber wo wir schon ein wenig geändert haben, ist bei Tanzarrangements. Das ist auch etwas, was durchaus üblich ist, auch in New York in Musicals, wenn es sogenannte Revivals gibt, dass man immer schaut, die Tanzparts, je nachdem, was der Choreograf oder die Choreografin möchte, dass man die ein bisschen aufpeppt, dass die mehr Power haben, dass die moderner. Da war damals, darauf haben die damals nicht ganz so viel geachtet, und das sind so Dinge, die man dann ändert.
Ne? Aber vermutlich ist doch die Choreografie, also der Tanzstil, der ist doch vermutlich nicht im wie soll man sagen, im Original festgelegt. Also da
nein, der ist nicht.
Insofern ist man daher sowieso eigentlich jedes Mal frei oder kann sich da neu erfinden.
Ja, also es käme allerdings natürlich komisch, wenn man auf diese Musik jetzt irgendwelche Breakdancer auftreten ließe. Also wenn man so eine Musik hört, dann schränkt sich aber trotzdem die Art des Tanzes eigentlich ein. Es sei denn, man ist da für meine Begriffe falsch ambitioniert, wenn man da jetzt modernes Tanztheater draus macht oder sowas. Dazu ist diese Musik einfach nicht komponiert. Und da muss man auf Wirkung gehen, auf Energie gehen, auf Geschichte gehen auch. Also viele von diesen Tanznummern erzählen auch eine Geschichte.
Ja, also das Musical selber wurde ja 1950, glaube ich, oder 51 uraufgeführt in New York. Mhm. Richtig?
Ja.
Und ist eigentlich damals sehr erfolgreich gewesen, hat verschiedene Preise. Ich glaube, Tony Award ist so ein ganz wichtiger Preis für ein Musical, sowas wie ein Oscar oder so. Stimmt das?
Ja, genau.
Bekommen und ist aber dann, wenn ich es richtig recherchiert habe, eigentlich vor allen Dingen in neuerer Zeit gar nicht mehr so häufig auf die Bühnen gekommen. Es gab 2005, glaube ich, einmal in London und jetzt 2008 in Hannover. Also Frage 1, stimmt das? Frage 1, stimmt das? Und Frage 2, warum ist es dann vielleicht nicht mehr so häufig gespielt worden? Hat es da was mit Rechten zu tun? Ist es teuer, dieses Musical zu inszenieren?
Also erstmal in Amerika ist es ein absoluter Klassiker. Das wird von jeder Highschool gespielt. Also wenn man auf YouTube geht und da mal Guys and Dolls eingibt, dann kriegt man in der Tat ziemlich gute Highschool-Ausschnitte da präsentiert. Und eigentlich gab es wirklich alle 15 Jahre mindestens ein Revival am Broadway. Es gab ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches, 93 war das, glaube ich, von Jerry Sachs inszeniert. Das ist über ewige Zeit am Broadway gelaufen. Damals und dann gab es auch noch ein Revival in New York, jetzt 2000 und vor 2 Jahren, glaube ich, vor 2 oder 2,5 Jahren gab es nochmal ein Revival, auch sehr erfolgreich. Also das wird immer wieder gespielt und in den sogenannten Community Theaters in Amerika, also das, was bei uns die Stadttheater sind, ist es ein Stück, was zum gängigen Repertoire gehört. Also das ist nicht so, dass das Stück, wie manche andere, vielleicht dann in der Versenkung verschwunden sind.
Ne? Okay.
Man könnte natürlich sagen, wenn ich jetzt überlege, wie ist denn das überhaupt in Deutschland, warum wird das hier nicht so aufgeführt? Da kann ich nur sagen, ich habe keine Ahnung, weil es ist ein wirklich sehr gutes Stück. Wenn man natürlich zum Beispiel einen Dramaturgen oder einen Intendanten hat, der unbedingt möchte, dass ein Stück die Welt erklärt nochmal oder einen zwanghaft aktuellen Bezug zum Heute herstellt, dann hat man bei dem Stück in der Tat Schwierigkeiten. Da kann man natürlich anfangen zu sagen, wie ist das Frauenbild in dem Stück, wie reagieren die Frauen auf die Männer, wie kommen die zusammen. Aber das ganze Stück ist sehr ironisch geschrieben, mit sehr viel Humor, und ich finde es eigentlich immer noch aktuell, ohne dass man jetzt einen aktuellen Zeitbezug hat. Ja. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Komödie mit fantastischer Musik und allein deshalb und ein Klassiker, deshalb der Musical-Literatur, und deshalb ist es auf jeden Fall Grund genug, das aufzuführen. Es ist ja auch in der Tat zeitgleich auch in Bielefeld rausgekommen, gespielt worden, und meines Wissens sind auch weitere Produktionen in Deutschland geplant. Und vielleicht hat es hier ein bisschen eine Renaissance.
Ja.
Aber warum solche Stücke nicht aufgeführt werden oder so ein Stück? Ich würde fast behaupten, dass das in der Unkenntnis der jeweiligen führenden Kräfte am Theater ist, die eigentlich sich im Musical nicht wirklich gut genug auskennen. Also die Dramaturgen heutzutage haben in ihrem Studium das Genre Musical eigentlich nicht, sondern da geht es halt um die Oper und um Musiktheater in der Form. Und da ist die Kenntnis von My Fair Lady bisher oder Jesus Christ und was darüber hinaus noch möglich ist und machbar ist, ist da nicht
okay. vorhanden,
würde ich behaupten.
Okay. Also wenn man sich das Genre Musiktheater ansieht, dann würdest du sagen, dass das Musical eigentlich so eine Art von Weiterentwicklung der Operette ist oder dass man das so als Abfolge sehen kann?
Ja, also es gibt natürlich Musicals, die die Operette ablösen, zum Beispiel My Fair Lady, Kiss Me Kate, das sind eigentlich Musicals, die so ein bisschen auf halbem Weg sind heute. Und das ist vielleicht tatsächlich eine Weiterentwicklung der Operette. Damit will ich zwar nicht behaupten, dass die Operette ausstirbt, aber ich glaube, das ist ein Genre, was immer weniger Leute interessieren wird. Die Generation, die die Operette sehr, sehr lieben, die wird irgendwann aussterben und es werden neue Musiktheaterformen kommen oder es kommen auch Musiktheaterformen. Das merkt man auch an der Operette oder an den Versuchen, die Operette am Leben zu halten mit modernen Inszenierungen, die dann die Leute, die die Operette interessieren, nicht sehen wollen und die Leute, die moderne Inszenierungen lieben, gehen in die Operette nicht rein. Also ja. Ich denke, das Musical wird tatsächlich die Operette ablösen und erfindet sich selbst als Genre immer wieder neu. Man kann das eigentlich an der Geschichte des Musical-Repertoires sehr gut sehen, wie sehr das Musical sich tatsächlich immer wieder neu erfindet und definiert. Also wenn man die neuesten Stücke zum Beispiel anschaut, da geht das von wirklich sehr, sehr abstrakten Hardrock-Stücken, die, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht gespielt werden könnten, weil der deutsche Musical-Zuschauer, sage ich mal, ist noch gar nicht bereit für sowas, ne?
Ja.
Was in New York läuft.
Mhm. Ja, also was du gerade beschrieben hast, dass die Operette es vielleicht sogar schwer hat, so am Theater oder besser in der Oper noch genügend Zuschauer zu finden, das finde ich, ist eigentlich auch auf die Oper zutreffend. Also die Generation, die regelmäßig und gerne in die Oper geht, ist ja nun auch sicherlich eher die ältere Generation. Es ist sicherlich schwierig, die Opernhäuser auf Dauer zu füllen und die Oper am Leben zu erhalten, wenn nicht auch da, sagen wir mal, jüngere Stücke oder sowas in der Art auch in die Opernhäuser kommen. Deshalb fand ich es eigentlich sehr gut. Und wenn ich jetzt die Atmosphäre vergleiche, ich habe ja ein, zwei Vorstellungen gesehen jetzt hier in Hannover, man kennt ja normalerweise eine Atmosphäre, wie sie in einem Opernhaus bei einer Aufführung da ist. Es ist ja sehr getragen und alle sind ruhig und genießen sozusagen die Kultur oder die Musik. Und bei diesem Musical war es eine ganz andere Atmosphäre. Das ging eigentlich eher so in Richtung Pop- oder Rockkonzert.
Happening,
ja. Also die Leute waren richtig gut drauf, die haben mitgeswingt, die haben geschnippt und das fand ich eigentlich unheimlich erfrischend in diesem Opernhaus. Es gibt ja diese eine Nummer in dem Stück, wo dieser Nicely in diesem
Sit Down, Rock in the Boat.
Rock in the Boat. Und das ist für mich ja eigentlich auch, ich vermute mal für den Großteil des Publikums, so ein musikalisches Highlight, wo dann am Ende alle da auf diesen Stühlen tanzen und singen und schnippen. Und da ist das Publikum auch voll mitgegangen, wie es so schön heißt.
Ja. Ne? Das ist die sogenannte 11 O'Clock Number in einem Musical.
Ach so, die heißt so 11 O'Clock.
Naja, es gibt in einem Musical, also nicht zwanghaft, aber in der Tat gibt es natürlich gewisse Gesetzmäßigkeiten und da gibt es eine sogenannte 11 O'Clock Number, das ist immer die Nummer im zweiten Drittel, kurz vor Schluss, die sozusagen nochmal die entweder eine Nummer des Stars des Stückes ist oder nochmal eine Nummer, die das Publikum hochreißt oder aus dem Sitz hebt oder irgend sowas.
Okay, und um 12 Uhr ist dann Schluss, oder wie?
Ja, so ungefähr.
So ist das gemacht. Das ist
kurz vor Ende sozusagen.
Ja, okay, gut, verstehe. Ja, also Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Also ich wollte sagen, dass...
Die hat andere Atmosphäre, Operette,
genau. Musik,
die Leute sitzen getragen. Ja, ich glaube, da muss man bei der Oper ein bisschen was machen. Also ich glaube, da muss man endlich
genau, die
Oper etwas entzaubern und sagen, von der Barockoper an ist das auch ein kommerzielles Genre gewesen. Damals, wenn ich von Barockoper spreche, dann waren das damals Stücke, die sind rein kommerziell, so wie heute die Ensuite-Musicals gelaufen. Und wenn die nicht erfolgreich waren, sind die einfach eingestampft worden, zack, weg. Und
ja, es gibt ja auch, entschuldige, es gibt ja auch so diverse Opernfilme, die hauptsächlich auch in dieser Barockzeit spielen, wo man also sieht, wie die Leute sich früher eigentlich auch im Opernhaus verhalten haben. Also die Zuschauer, genau, die waren da nun absolut nicht irgendwie still die ganze Zeit und ja, haben sich nicht getraut, einen Piep zu sagen, sondern die haben sich da amüsiert, gegessen, getrunken, aufgeführt, also ganz frei sozusagen. Es war eine ganz andere Atmosphäre.
Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist es höchste Zeit, dass man diesen Kodex wieder verändert. Ja, also das ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich hat sich das ja verändert. Damals war das tatsächlich so, dass die Zuschauer in die Oper gegangen sind, weil Oper einfach ein Hörgenuss war, ein Erlebnis, der auch mit Spaß verbunden war, egal ob das eine ernste oder eine komische Oper war. Aber dann gab es eben Bestrebungen und da hat der Maler in Wien angefangen damit, zum Beispiel gewisse Gesetzmäßigkeiten, Regeln in der Oper einzuführen, wie man darf dann und dann nicht klatschen und erst am Ende eines Aktes und kein Piep sagen und das ist alles eine heilige Handlung.
Genau, ja, sehe ich genauso.
Ich glaube, das wird wirklich höchste Zeit, dass das aufgebrochen wird, das Ganze. Ne?
Das sehe ich genauso, ja. Also früher ist man in die Oper gegangen oder ins Theater, um sich letztendlich in erster Linie auch unterhalten zu lassen.
So ist es,
und
genau.
Und heute ist es eigentlich, man geht, oder viele Leute gehen dahin, weil es eben Kultur ist und weil man sich eben weiterbilden muss oder weil es einfach zur Bildung auch gehört, in die Oper zu gehen. Und dass man da eigentlich auch unterhalten werden sollte, ist eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten im Grunde genommen.
Ne? Und dass da Unterhaltung nicht unbedingt ein negativer Begriff ist. Das ist vor allem wichtig. Ne? Das ist ja immer noch so ein bisschen verpönt. Ne? Also auch im Theater selber. Also wenn man sagt, ich mache Unterhaltungskunst oder sowas, das ist ja dann immer schon eine Stufe niedriger als die hohe Kunst der Oper oder so. Ja.
Aber das ist, glaube ich, auch in deinen Arbeiten so ein durchgehendes Ziel. Du möchtest die Leute auch irgendwo abholen und mit ihnen dann oder möchtest ihnen einen Spaß gönnen und sie sollen sich unterhalten fühlen, ja?
Ich möchte sie nicht zwingend belehren. Das kommt natürlich immer auf die Stücke an. Also wenn ein Stück brutal ist, dann würde ich das auch brutal machen und würde jetzt nicht da Glitzer drüber streuen. So ist es nicht, ja. Aber ich gehe immer von mir selber aus. Also es gibt für mich die zwei Gründe, ins Theater zu gehen. Einmal, ich gehe in ein Theaterstück und dann weiß ich, aha, hier wird mein Bauch nichts machen und mein Herz nichts machen, sondern mein Kopf wird das intellektuell begreifen und da mitgehen und sagen, das war eine interessante Bearbeitung des Ganzen. Oder es gibt ein sinnliches Erlebnis im Theater, wo ich mit Figuren mitleiden kann, wo ich im Zweifelsfall gespannt bin oder in eine Welt eintauche, in der ich dann später wieder rausgerissen werde, wenn ich das Theater verlasse. Und ich weiß das, wenn ich ins Theater gehe und stelle mich darauf ein, aber die Theatererlebnisse, in denen ich emotional bewegt wurde, das sind für mich die größten Theatererlebnisse gewesen. Und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt auch anstreben wollen würde mit meinen Produktionen.
Verrätst du uns, wenn dir das gerade einfällt, mal ein Theatererlebnis, also du beschreibst ja Theatererlebnisse als Zuschauer jetzt offenbar eben, ja?
Genau.
Und könntest du vielleicht eins mal verraten, wo, in welcher Stadt, in welchem Ort, welches Stück das mal war?
Ja, also ich habe am National Theatre in London einmal eine Produktion von A Little Night Music, das ist ein Musical-Schauspiel mit Musik, gesehen, da gibt es diesen berühmten Song Send in the Clowns. Und da hat die Dame Judi Dench, eine sehr, sehr berühmte britische Schauspielerin, vielleicht der breiten Masse bekannt als M in Bond-Movie.
Im Bond-Movie?
In den Bond-Movies, James Bond.
Ja, ja, James Bond. Ah, ja.
Das ist ja eine Frau und das ist Judi Dench und das ist eine fantastische britische Schauspielerin. Und die hat, bei diesem Stück habe ich wirklich geweint, weil es so unglaublich gut gespielt war. Und das ist ein Theatererlebnis, was ich nicht vergessen werde. Und für mich ist es immer so, dass wenn Theater sowas schafft, dann braucht es nicht mehr. Ja? Also ich frage mich dann immer, warum gehen die Leute eher ins Kino? Warum ist Kino hat eine größere Attraktivität? Übrigens auch für Theaterschaffende. Also wenn ich mit Theaterschaffenden rede, wenn die einen freien Abend haben, dann gehen die nicht ins Theater, sondern ins Kino. Ja? Mhm. Und das finde ich okay, aber auch schade manchmal. Aber emotional mitgerissen werde ich auf jeden Fall mehr im Kino als im Theater. Und das finde ich eigentlich schade, weil wenn man überlegt, früher hat zu Shakespeares Zeiten oder so, die Leute haben geweint, geschrien, gelacht, die haben sich geäußert emotional und das passiert überhaupt nicht mehr im Theater oder nur ganz selten. Ne? Oder höchstens, wenn Leute empört sind.
Ja, genau. Und wir haben ja beide eigentlich auch festgestellt, dass wir das bedauern und dass wir eigentlich uns vorstellen könnten oder wünschen, dass in Opernhäusern eigentlich auch wieder mehr Emotionen und auch gezeigte Emotionen durch die Zuschauer möglich wären.
Mhm. Und dass die Geschichte wichtig ist oder das, was man erzählen möchte. Also ganz oft sehe ich halt im Theater, sozusagen das Bestreben, das Konzept vor die Geschichte zu stellen. Das heißt, ich, und da spreche ich natürlich meinen Berufsstand an sozusagen, der Regie, ich mache mich wichtiger als die Story, die ich erzähle. Und das finde ich eigentlich, das ist nicht mein Weg zumindest. Also ich versuche mich immer in den Dienst der Geschichte zu stellen und das ist für mich das Wichtigste. Und ob ich das in die Berliner U-Bahn verlege oder auf den Flughafen von XY, das ist erstmal zweitrangig.
Wie siehst du generell die Häufung dieser Mainstream-Musicals in Deutschland, wie zum Beispiel Tarzan, Udo Jürgens und jetzt Udo Lindenberg?
Das hat, glaube ich, diese Compilation-Shows im Musical hat angefangen mit dem Mamma Mia, mit diesem Stück von ABBA, mit der Musik. Dann gab es eben Queen, ne, dieses We Will Rock You. Und jetzt sind wir sozusagen diese Eigenproduktionen in Deutschland, da ist man da mit Udo Jürgens und Udo Lindenberg unterwegs. Und da warte ich jetzt noch auf Nina Hagen und da gibt es dann vielleicht noch eins, zwei, die man verwursten kann und dann hat sich die Sache auch wieder. Ne?
Hm. Also. Aber du kannst das, du trägst das mit sozusagen. Also das ist für dich jetzt nicht kommerzieller Unterhaltungsversuch.
Schatz. Bitte? Unterhaltungsscheiß, meinst du?
Ja.
Nein, also die sind ja alle durchaus professionell gemacht. Also man kann ja nicht sagen, dass sie nicht professionell gemacht sind. Es ist eine Geschmacksfrage. Also ich finde, im Prinzip zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Udo Jürgens Ding anguckt, das ist die billigste Boulevardkomödie, die man sich irgendwie vorstellen kann. Da würde ich kein Geld für ausgeben. Aber die Musik ist bestechend bekannt und deutschlandweit beliebt.
Ja.
Die ist natürlich aufgepeppt und mit Tanz und allem. Und die Leute kümmert es nicht, dass das die Geschichte hanebüchen ist und eigentlich grauenvoll. Also das ist das, was ich vielleicht bemängeln würde, ist die Ernsthaftigkeit, ein gutes Buch herzustellen für ein Musical, was eigentlich so eine Compilation-Form bedient.
Ja.
Da würde ich fast den Machern unterstellen, dass sie mit Absicht eigentlich sich auf die Musik verlassen und alles Weitere, das schluckt das Publikum dann schon. Ne?
Aber also der große Unterschied zwischen diesem, sagen wir mal, professionellen Musicaltheater, wo es ja auch eine ganz starke wirtschaftlichen Hintergrund und Komponente gibt, die müssen ja eigentlich Geld einspielen und man muss da ja wirklich finanziell erfolgreich sein gegenüber, genau, gegenüber dem öffentlichen Theatern, wo das ja eigentlich überhaupt, es gibt da ja relativ wenig Druck, weiß nicht, ob man das so ausdrücken darf, aber ja, zumindest, und dieser mangelnde oder dieser fehlende Druck, der hat nicht nur positive Auswirkungen, würde ich sagen.
Nein, also das Tatsache ist, dass du natürlich, je kommerzieller du werden willst, desto kleiner ist der gemeinsame Nenner. Ne? Also du musst halt von der Oma bis zum Teenager musst du irgendwie alle erreichen können mit so einem Stück, dass es funktioniert. Und das bedeutet, dass alles, was in irgendeiner Form anstößig sein könnte, wird eliminiert oder so harmlos dargestellt, dass es, wie gesagt, niemandem wehtut.
Ja.
Und das ist natürlich, das finde ich im Prinzip natürlich langweilig. Das kann man nicht mit allen Stücken sagen, aber im Moment ist es in der Tat so. Und das ist natürlich in einem Repertoire-Theaterhaus ist das ein bisschen was anderes, weil du natürlich ein gebildetes, in Anführungsstrichen, Publikum hast, was Theater erfahren ist und was schon mal, wie gesagt, gebildeter ist. Ne? Also das Publikum, was in die Longruns geht, ist nicht ident mit dem Publikum, was in ein Abonnement in der Staatsoper Hannover hat. Mhm. Das deckt sich nicht, ne, würde ich sagen. Aber man darf nicht, also es ist falsch, wenn man sagt, also das Musical eigentlich im Repertoirehaus anders funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass wie bei der Oper ich nicht den Druck habe, das muss aber jetzt der Renner werden. Aber diesen Druck kriegt man trotzdem von den Häusern, weil das Musical dann doch die kommerzielle Form ist und sozusagen die Zuschauerzahlen korrigiert nach oben, weil es Stücke gibt wie die Bassariden oder wie sie alle heißen,
ja,
Opernstücke, in die nun wirklich niemand reingeht. Ja?
Also da muss man auch sagen, dass der Klüge, also der Intendant hier in Hannover, dass der, glaube ich, eigentlich auch da ein relativ, wie soll man sagen, also ausgewogenes, nein, das ist falsch, also vielleicht sogar schlaues im Prinzip Programm zusammenstellt.
Ja.
Also er hat eigentlich pro Spielzeit hat er einen so intellektuellen Ansatz,
genau,
also so eine ganz progressive Inszenierung.
Ja, ja.
Er hat dann, sagen wir mal, die üblichen Repertoire-Stücke, die auch die Abonnenten halt gerne sehen möchten. Und
genau,
er hat dann aber auch immer einmal, und dafür bist du ja in den letzten Jahren oft quasi der richtige Mann gewesen, ein Stück, wo es eigentlich wirklich in erster Linie um richtig, ja, also das verstehe ich jetzt nicht falsch, aber eben wo Unterhaltung, wo die Leute richtig gut unterhalten werden. Ne? Stimmt das?
Ja, genau. Also ich meine, ich habe mal einen Anruf von einem Theater bekommen, da hat mir der Intendant tatsächlich eben gesagt, du Matthias, wir machen da nächstes Jahr, ich weiß nicht, irgendeinen Hänse oder irgendwas, sowas, und das wird der und der machen, und da brauchen wir unbedingt noch
einen Ausgleich. Ja, verstehe.
Dann habe ich kurz mal überlegt, ob das jetzt irgendwie eine Beleidigung war oder ob das ein Lob war. Also das klang halt so ein bisschen wie, der macht das für den Intellekt und du machst das für die Leute irgendwie. Aber ich fasse das schon irgendwie dann als Lob auf, weil letztendlich helfe ich der modernen Oper, dass sie weiterhin bestehen kann.
Ja, also das finde ich ganz offen gestanden auch an deiner Person, an deiner Art und wie du mit den Darstellern und Sängern und im ganzen Theater, wie du auftrittst, finde ich das eigentlich eine ganz tolle Seite an dir, dass du bist nicht so jemand, der so künstlerisch so von oben herab so eine Aura, so was ganz Geheimnisvolles, aber auch irgendwie nicht so Sympathisches um sich herum aufbaut, sondern du bist ganz nah an deinen Darstellern und aber auch ganz nah an den Zuschauern. Und das finde ich eigentlich unheimlich positiv, also sympathisch, also wirklich in jedem Sinne. Das hat überhaupt nichts mit Niveau zu tun. Also das ist eigentlich ein Niveau im Grunde genommen. Und dieses nennen wir es jetzt mal Niveau, finde ich, das fehlt mir bei vielen anderen Inszenierungen in der Oper, weil das ist alles so mit dem Zeigefinger von oben herab. Und das hast du vorhin ja auch gesagt, dass viele Leute sozusagen die Botschaft so ganz oben dranstellen, dass die Botschaft eigentlich wichtiger ist und die Interpretation und die Vision dieser Inszenierung als das Stück an sich oder eben dieser Abend, der dazu da ist, den Leuten einen schönen Abend zu gönnen und sie zu unterhalten. Ja.
Ja, genau. Also und da bin ich natürlich eher Anhänger des angelsächsischen Theaters. Also wenn ich mich sozusagen auffrischen will, dann gehe ich meistens nach London und reise nicht zwingend in Deutschland rum und gehe in die Theater.
Sondern in England ist das anders, oder wie?
Ja, also die haben da moderne Inszenierungen ohne Krampf. Also ich empfinde es manchmal, wenn ich manchmal in Deutschland in die Oper oder auch ins Schauspiel gehe, deswegen habe ich diese Unterscheidung gemacht. Okay, wenn ich den Namen des Regisseurs lese, dann weiß ich, okay, da ist jetzt nichts für mich emotional, sondern es ist jetzt Kopf. Ja, das ist eine reine Kopfnummer heute Abend. Ja. Und ich finde, das eine darf das andere nicht ausschließen. Ja, also in England schaffen sie es immer, einem sozusagen die Erklärung mitzuliefern über die Geschichte, also das Konzept mitzuliefern. Und deswegen bin ich dann großer Anhänger eigentlich des englischen Theaters, wie die daran gehen. Ne?
Hat das auch was damit zu tun, ich glaube, das nämlich schon mal gehört zu haben, dass in England dieser Kulturbetrieb ganz anders funktioniert? Also müssen die Theater da nicht sehr viel unabhängiger und wirtschaftlicher arbeiten als hier?
Definitiv, definitiv. Man kann das natürlich, wenn man es negativ formuliert, heißt das, oh Gott, wenn die Subventionen nicht da wären, dann gäbe es keine modernen Stücke mehr oder sowas. Das ist aber falsch. Also das allein am Beispiel von England zeigt das, natürlich gibt es da neue Stücke, natürlich, aber man muss das anders erarbeiten. Und man kann zum Beispiel für moderne Opern, du kannst nicht irgendeinen Erguss einfach auf die Bühne bringen, sondern das wird so lange und vorher getestet, bis es irgendwie, bis man das Gefühl hat, okay, das kriegt irgendeine Art von Zugang zum Publikum. Ne? Mhm. Also da ist die Kontrollfunktion vielleicht größer. Ne?
Ja.
Und es gibt jetzt gerade so einen Streit in Wien wegen der Wiener Festwochen. Da wird jede, das ist eine obszön subventionierte Woche, wo jeder Platz im Theater mit irgendwie 280 Euro subventioniert wird. Und das finde ich unglaublich, ne? Also das wäre in England oder Amerika überhaupt nicht drin, ne?
Was ist denn das, wenn du jetzt schon so eine Zahl nennst, kann man das sagen, wie es in deutschen Opernhäusern im Durchschnitt aussieht? Also
Das ist immer von Subvention zu Subvention in den Theatern anders, aber es ist in der Regel so, dass jeder Platz im Haus mit über 100 Euro
subventioniert. Pro Vorstellung.
Pro Vorstellung, ja. Pro Vorstellung. Und da kann man sich vorstellen, und deswegen ist es auch nur bedingt richtig, wenn man sagt, zum Beispiel die Long-Run-Musicals, die arbeiten ja mit wesentlich mehr Finanzen. Das ist nicht ganz richtig. Weil wenn man das zusammenrechnen würde, was wir zum Beispiel da am Bühnenbild auf die Bühne gestellt haben, was ja zum großen Teil deswegen nicht so viel kostet, weil es fest engagierte Werkstätten gibt.
Mhm. Wenn man das jetzt, auf Hannover meinst du jetzt diese
Produktion? Ja, genau. Wenn man das jetzt auf einen Markt geben würde, jetzt sagen wir mal, man hat für ein Bühnenbild, weiß nicht, 30.000 Euro oder sowas, dann würde das auf dem freien Markt würde das gleich 150.000 Euro kosten.
Vermutlich,
ganz einfach, ja. In jedem Teil, was auf der Bühne ist, ob das Requisite oder irgendeine Schreinerarbeit ist, müsste man eine Firma engagieren. Und das braucht man natürlich an den festen Häusern nicht. Ne?
Ja.
Und deswegen, also da steckt schon unglaublich viel Geld dahinter. Also ich würde fast sogar sagen, manchmal mehr als bei den Long Runs. Insofern ist das nur bedingt richtig.
Ja. Na gut, eine Frage noch zum Schluss. Also das interessiert mich jetzt noch. Das hatte ich auch auf meinem Zettel. Mhm. Du bist ja mit Matthias Fischer-Dieskau jetzt schon einige Zeit zusammen unterwegs, also zumindest so wie ich das jetzt beobachtet habe. Und ich habe ja leider bisher noch nicht erwähnt, dass du selber ja auch neben deiner Ausbildung oder deinem Studium selber auch Schauspiel und Gesang gelernt hast oder studiert hast und ja auch dann als Sänger und Tänzer selber viele Jahre unterwegs warst und dann Anfang der 90er, glaube ich, dann auch angefangen hast, selber zu inszenieren, Musicals in erster Linie, glaube ich. Mhm. Und jetzt habe ich mit Matthias Davids auch gestern...
Fischer.
Entschuldigung, Entschuldigung, mit Matthias Fischer-Dieskorn gestern auch gesprochen über seine Zeit in Berlin mit seiner Linie 1 und dieser ganzen spannenden Geschichte. Kanntet ihr euch damals schon?
Nein, nein. Wir haben uns, wann haben wir uns kennengelernt? Diese Form, oder? Ich weiß gar nicht, was war denn unser erstes Stück? Ich weiß nicht, ob das erste Stück sogar war in Norwegen.
In Norwegen, ja.
Ja, wir haben in Oslo ein Stück zusammen gemacht. Nee, aber zu der Zeit kannten wir uns noch nicht. Nee, nee. Also wir kennen uns jetzt, ich würde sagen, vielleicht 10 Jahre. 10 Jahre. Länger noch nicht.
Aber seit dieser Zeit macht ihr regelmäßig Sachen zusammen,
genau,
ne?
Mhm. Ja, genau. Also ich bin vom Typ her jemand, der zwar gerne mit denselben Leuten arbeitet, mich aber trotzdem nicht festlegen möchte. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man ist im Theater so voneinander abhängig. Und es gibt Regisseure, die ausschließlich mit einem oder zwei Bühnenbildner arbeiten. Und ich habe halt immer noch das Gefühl, dass ich das in einer größeren Anzahl durchwechseln möchte. Deswegen habe ich auch ja zum Glauben, ich glaube, in Hannover habe ich jetzt zweimal mit der Marina Hellmann und einmal mit Matthias gearbeitet. Und also ich versuche das immer durchzumischen, weil auch jeder Bühnenbildner eine andere Ästhetik reinbringt. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, auch für mich, dass man nicht das Gefühl hat, das sieht ja alles gleich aus, was der Davids macht, ne?
Klar. Und üblicherweise ist es so, dass wenn so eine Intendanz einen Spielplan macht, dann nehmen sie Kontakt auf mit Regisseuren und fragen sie, hättest du Zeit, Interesse, genau, etwas zu machen oder was hältst du sogar von dieser Sache, würdest du die gerne übernehmen? Und dann ist es üblicherweise so, dass der Regisseur dann sein Team zusammenstellen kann. Das heißt, das ist dann deine Hoheit, zu sagen, welcher Bühnenbildner, welcher Kostümbildner und so weiter. Das musst du dann nicht mit dem Haus abstimmen vielleicht, aber trotzdem, du entscheidest es selber.
Genau. Okay. Genau. Und ich meine, es ist mir zwar noch nicht passiert, aber natürlich kann es solche Fälle geben wie, nein, den Bühnenbildner wollen wir auf keinen Fall, der hat hier nur einen riesen Trouble gemacht oder keine Ahnung. Klar. Ist mir noch nicht passiert, aber ich weiß von solchen Fällen, dass das sagt, also der kommt uns hier nicht rein. Aber in der Regel ist das so, dass man dann selbst das Team zusammenstellt.
Mhm. Gut, Matthias, jetzt zum Abschluss unseres Gespräches kannst du uns vielleicht nochmal einen Ausblick auf deine zukünftige Arbeit geben. Also du hast ja gesagt, im Moment bist du in Klagenfurt, machst Miss Saigon und wirst du auch irgendwann wieder nach Hannover kommen?
Ja, also das ist in Planung in der nächsten Spielzeit. Ich gehe davon aus, dass ich über das Stück noch nichts verraten darf. Aber das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich habe mich ja in Hannover jetzt in der relativ kurzen Zeit schon mit 3 Genres gezeigt, also einmal mit dem Weißen Rössel Operette, dann mit einem Musical Geisendolz, dann mit einer Oper Reise nach Reims und das neue Stück ist auch ein sehr spannendes und ich glaube, der Zuschauer darf da kann sich freuen auf das Stück.
Okay, nächste Spielzeit bedeutet ab Sommer 2011.
2011, 2012, genau.
Okay, gut, ja, da muss ich mich dann auch kurz entschuldigen, dass ich das nicht erwähnt habe von diesen 3 Produktionen in Hannover. Du hast es ja eben nochmal aufgezählt. Man kann 2 davon noch sehen. Also Viaggio a Reims ist noch auf dem Spielplan,
meiner Meinung nach. Ja, Viaggio a Reims wird wieder aufgenommen. Ist in dieser Spielzeit jetzt abgespielt. Wird aber wieder aufgenommen.
Gut, und also Geisendolz?
Aktuell läuft eigentlich nur Geisendolz und dann wird Viaggio aber wieder aufgenommen.
Also genau. Und die Hannoveraner können sogar mit Geisendolz in der Silvesternacht die Zeit vor Mitternacht verkürzen.
So ist das mit den Gangstern und den leichten Mädels.
Okay. Wunderbar, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich für dieses Gespräch. Viele Grüße nach Klagenfurt. Du bist da wahrscheinlich genauso eingeschneit wie in Hannover oder vermutlich noch mehr.
Nee, nicht so schlimm.
Nein.
Nicht
so schlimm. Ach, hier liegen so 10, 15 Zentimeter. Jetzt ist schneit.
Ja, nee, heute ist es sonnig und der Schnee ist tatsächlich weggeschmolzen. Also es hat nur eine Nacht geschneit. Ich betrachte das Chaos in Deutschland und bin eigentlich erstaunt, dass es hier nicht so schlimm ist.
Wie lange musst du jetzt noch proben oder wie lange darfst du proben, bis du in die Weihnachtsferien gehst?
Ach so, ja, das geht bis kurz vor dem 24. Also am 23. probe ich noch und dann fliege ich nach Deutschland und bin 3 Tage dort, eben über die Weihnachtstage, und dann geht es weiter, auch zwischen den Jahren. Das ist halt so.
Und deine Premiere in Klagenfurt ist dann im
Meine
Januar,
Premiere
oder?
ist am 3. Februar.
Okay.
Also ist
Gut,
noch.
dann wünsche ich dir dafür schon mal toi, toi, toi.
Danke.
Und bedanke mich nochmal für das Gespräch und tschüss, Matthias.
Danke auch. Tschüss.
Ja.